Wann immer ich nach Nachrichten, Zeitungslektüre, dem Durchschauen der Nachrichten-Apps oder auch den Nachrichten aus Israel all diese Dinge zusammennehme und mich zu meiner Bibellese und Andacht hinsetze, dann stelle ich Gott oft die Frage, Herr, was sagst du denn dazu? Wie sieht denn das aus deiner Perspektive aus? Und mein Gebet ist, rede durch dein Wort zu mir und im Weiteren, was ist dann der Auftrag, was ich weiter lehren und verkündigen soll? So ging es mir in der vergangenen Woche, in dieser Woche im Hinblick auf den heutigen Predigtdienst. Es kam mir ein Wort ins Herz, weil auch gerade die Bibellese danach war. Heute Morgen, als ich auf dem Weg hierher war und die Nachrichten im Deutschlandfunk hörte, da stellte ich fest, Gott hat ein eigenartiges Timing. Er wusste, was passieren wird. Worum geht es? Am 6. April war der Gaza-Krieg ein halbes Jahr lang am Wüten und Toben, mit Kämpfen in Tunneln, mit Zerstörung von Stützpunkten, mit großen Verlusten, auch unter der Zivilbevölkerung. Dann, in den vergangenen Tagen, in der iranischen Botschaft in Syrien und im nahegelegenen Konsulatsgebäude stirbt der Führer der Auslandseinsätze der iranischen Revolutionsgarden bei einem Raketenangriff und der Iran droht Vergeltung. Gestern Abend feuerte der Iran 300 Raketen und Flugbomben auf Israel ab. Ich habe gestern nach einer längeren Radtour und einem erholsamen Bad abends keine Nachrichten mehr gehört. Aber heute Morgen auf der Fahrt hierher hörte ich diese Nachricht. Obwohl über 90% der Raketen und der Flugbomben, die man ja Drohnen nennt, das ist fast Verharmlosung, weil ich mag die dicken Hummeln oder die männlichen Bienen, die so genannt werden, mag ich ja. Und von daher ist das so ein verharmlosender Ausdruck. Was für ein Wort war es denn, was Gott mir vor oder in diesen Ereignissen aufs Herz legte? Ich lese aus dem Propheten Jesaja Kapitel 12 einige Verse und werde sie dem Text folgend kommentieren. Es ist eine etwas andere Predigt, dem Text entlang, aber es wird Antwort geben auf die Dinge, die heute viele, viele Menschen zunehmend bedrängen und bedrücken. Jesus selber sagt, es wird eine Zeit sein, wo die Nationen in Unruhe, in Schrecken, wie ein drohend wogendes Meer sein werden. Und die Menschen werden vor Angst vergehen. Wir stehen in solchen Entwicklungen. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung, die sprachlich nicht immer so geläufig unserer Alltagssprache entspricht, aber Textgenauigkeit bevorzugt. Ausspruch Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Grundmauern der Erde legt und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Das ist beachtenswert. An keiner Stelle sonst in der Bibel finden wir so gebündelt das Wirken, die Autorität Gottes beschrieben wie hier. Er ist es, der das Weltall und Universum geschaffen hat. Er ist es, der die Grundmauern der Erde legt, das heißt, unseren Planeten zu dem einzigartigen Juwel des Weltalls gemacht hat, für den es keine Entsprechung gibt, auf dem wir Menschen leben dürfen, auf den es Leben in den Formen der Fauna, der Flora und der anderen Lebensweisen gibt. Bekannt sind etwa 30 Millionen Lebensformen. Ehrliche Wissenschaftler sagen, wir kennen nur einen Bruchteil davon. Und er sagt drittens, ich habe den Geist im Inneren des Menschen gebildet. Der Mensch ist mehr als ein biologisches Wesen, von dem die Evolution her behauptet, er wäre eine Fortentwicklung von der Urzelle bis zum heutigen Menschen. Das Ganze ist so fragwürdig wie irgendetwas, denn keiner kann eine Antwort geben. Woher kommt Materie? Woher kommen die Naturgesetze? Woher kommt das Weltall? Woher kommen Zeit und Raum? Nur der Mensch in seiner Verwegenheit meint, er hätte Antwort. Dabei steht er so elend unwissend vor diesen Dingen. Und diese Tatsache verrät nur, in welcher elenden Situation wir uns eigentlich befinden. Die Erde, da wird dann spekuliert, in Jahrmillionen und Jahrmilliarden ist das alles geworden. Wenn der Zufall wirklich bestimmend ist, dann müsste man alle Möglichkeiten durchspielen, sonst wird man dem Zufall nicht gerecht. Und dann reicht die Summe der Atome des Universums nicht aus, um alle Möglichkeiten des Zufalls durchzuspielen. Es gibt nur einige wenige, die den Mut haben, das zuzugeben. Aber es gibt ehrliche Leute, die ihren Kopf nicht nur für Ehrenkränze irgendwelcher fragwürdigen Wissenschaftsehren hinhalten. Aber das Hauptmerkmal hier ist, den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Wie soll der Zufall Persönlichkeit bilden? Wie soll der Zufall Mensch sein in seinem Tiefsten, im Geist und in seinem Inneren bilden? Das stößt an jede Grenze der Vernunft, der Logik und der Tatsache. So stellt sich Gott hier vor, unnachahmlich, unerklärlich, in seiner Kraft durch nichts zu überbieten. Und nun sagt er, siehe, dieser Gott nimmt jetzt Stellung zu Dingen, in denen wir unmittelbar stehen. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Der Prophet Zacharia tut seinen Dienst etwa um 520 vor Christus. Das ist die Zeit der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Eine erste Gruppe ist bereits zurückgekehrt, eine zweite folgt einige Zeit später, ehe dann im Weiteren wieder in Jerusalem gebaut wird, an Tempel und Stadt. Er hat Worte von Gott für die Zeit, aber er hat gleichzeitig Worte von Gott für das Ende der Zeit. Und dieser Text bei Zacharia trägt in den Kapiteln 12 bis 14 das Merkmal, dass es immer heißt, an diesem Tag, 15 Mal, ein bestimmter Tag. Wenn wir die anderen Propheten zur Hilfe nehmen, denn Bibel muss mit Bibel ausgelegt werden, nicht mit irgendwelchen Fantasien, nicht mit irgendwelchen anderen fragwürdigen Quellen, sondern Gleiches mit Gleichem. dann ist das der Tag des Herrn. Dieser Tag des Herrn ist kein Sabbat, dieser Tag des Herrn ist kein großer Sabbat, dieser Tag des Herrn ist auch kein christlicher Feiertag, sondern das ist das Abschließen der Handeln Gottes am Ende der Zeit, so auch im Neuen Testament bezeugt von Jesus selber, von den Aposteln und im Buch der Offenbarung abschließend gedeutet. Und an diesem Tag des Herrn gegen Ende wird Gott Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum machen. Gott hat Israel in Erfüllung des Fluches, den Mose ausgesprochen hat, wenn Israel den Geboten Gottes nicht folgt. Gott hat Israel über alle Länder der Erde zerstreut. Sowohl die 10 Stämme aus der assyrischen Gefangenschaft bereits im 8. Jahrhundert vor Christus, als auch das Südreich Juda, aus dem ja die Gefangenen aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrten, zerstreut, nachdem Jesus als Erlöser gekommen war und die Juden ihn abgelehnt haben, durch die Römer nach der Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus, nach dem nationalen Aufstand unter Bar Kochba 132, wurde durch kaiserliches Edikt den Juden verboten, im Land zu bleiben, zerstreut über alle Welt. Aber Mose und Propheten sprechen darüber, am Ende der Zeit wird Gott Israel wieder sammeln aus allen Völkern. Das ist geschehen, unübersehbar und ohne Parallele zu irgendeinem alten Volk, die alle nicht mehr existieren, nur Israel. Wer Mut zum Denken hat, der denke und rede nicht irgendwelche unbelegbaren Dinge nach, die jetzt wieder Konjunktur haben. Die Tatsache, dass Gott mit diesem Volk handelt, ist die Ursache des Antisemitismus. Der ist nicht soziologisch zu erklären, der ist nicht politisch zu erklären, der ist nicht psychologisch zu erklären, der ist nur in der Ablehnung, dass Gott der Herr ist, der das Weltall geschaffen hat. Gott der Herr ist, der die Erde geschaffen hat. Gott der Herr ist, der die Menschen geschaffen hat und die Geschichte der Menschen, insbesondere in der Heilsgeschichte mit Israel. Israel ist trotz größter Widerstände gesammelt worden. Adolf Hitler und die NS-Zeit wollten die Juden ausrotten. Sie haben 6 Millionen ermordet. Eine unvorstellbare Schuld. Dass es uns Deutschen so gut geht, das erfüllt mich mit größtem Erstaunen. Wir hätten ganz anderes verdient. All die Schrecken, die wir am Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt haben, das ist ja längst nicht Abgeltung dessen, was als Schuld auch auf unserem Volk mitlastet. Israel ist wieder Staat seit 1948. Israel hat sich in 5 Kriegen gegen die umliegenden Völker behauptet. Und jetzt ist das Interessante, dass hier der erste Ausspruch des Propheten ist: Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Also Syrien, Libanon, Jordanien, Ägypten und die Gebiete weiter, Gaza, Ekron, all die Küstenstädte der alten Philister, wieder hinauf nach Libanon, bis zu den Inseln als Begriff für die Reiche im Westen. Beim Studium der Prophetie fällt mir auf, dass es mehrere Stellen gibt, wo diese Einkreisung der Völker aufgezählt wird. Mit Ammon, mit Moab, mit Edom, mit Amalek, mit Ägypten, mit den Philistern, mit den Phöniziern, bis hin zu den Syrer, Babyloniern, Persern, bis zu den Völkern, die später unter der Sammelbezeichnung Gog und Magog wieder die Bühne betreten. Aber auffällig ist, wie sich im Augenblick der Kreis der Völker um Israel geschlossen hat gegen Israel. Und das erste Kennzeichen, Taumelschale. Das ist die Form, wie alkoholische Getränke im Altertum eben genossen wurden, bis die Folgen eintraten. Das Kennzeichen eines Angetrunkenen und Betrunkenen ist, dass er unkontrolliert zu reden beginnt, allerhand Blödsinn babbelt in seinem größten Wahn. Ich kenne das aus dem Hamburger Hafen. Da hatte ich mehrere Alkoholiker in der Kolonne. Wenn die einen in der Krone hatten, dann waren die die Größten. Dann hatten sie alle möglichen Ansprüche und haben dummes Zeug geredet, das fernab jeder Realität ist. Gibt es eine bessere Bezeichnung für die jetzige Situation und all die Aussagen, die wir jetzt hören, die wir jetzt wahrnehmen, aus den ganzen Verlautbarungen, auch über das Geschehen in Gaza? Nein, das hat Israel alles verschuldet. Israel selbst schuld, dass der Hamas gekommen ist und dort 1400 umgebracht hat. Israel hat selber Schuld, wir nicht. Und alles, was passiert, nur Israel. Wenn man das alles zusammennimmt, da hat man den Eindruck, sie haben wirklich von dieser Taumelschale getrunken. Und der Islam ist ja nicht eine weitere Religion, sondern ist eine von Dämonen inspirierte Religion. Wer die Erfahrung Mohammeds nachliest, dann waren das Erscheinungen aus dem Jenseits, die dazu führten, dass Teile Alten und Neuen Testaments mit dämonischen Lehren zur Religion des Islam vermischt wurden. Ich weiß, das ist nicht up to date. Ich weiß, dass nicht deswegen Leute angreifen können und werden. Aber das ist die Tatsache, denn die Bibel sagt, wer da leugnet, dass der Sohn ins Fleisch gekommen ist, das ist der Antichrist, dämonisch beeinflusst. Und das ist Kernaussage des Islam. Und im Augenblick haben wir mit dem Iran als Führung und anderen eine Zunahme insgesamt Taumelschale. Dann geht der Text weiter. Auch über Juda, und es wird Bedrängnis zusammen mit Jerusalem haben. Das erleben wir in der Spaltung der israelischen Gesellschaft zwischen den religiösen und ultrareligiösen mit Jerusalem und den liberalen und ultraliberalen in Tel Aviv. Die Regierung, die Proteste dagegen, all diese Dinge unterstützen das Geschehen. Und dann heißt es weiter, und es wird geschehen an diesem Tag. Da haben wir jetzt diesen Tag des Herrn mit dem besonderen Handeln Gottes. Mache ich Jerusalem zu einem Stämmstein über alle Völker. Alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich wund reißen. Was gibt es an politischen Bemühungen, jetzt die Situation zu klären, angefangen von den Vereinten Nationen über die EG im Osten sowieso, ob es jetzt in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion ist, bis nach China und andere Gebiete, Südafrika und andere Dinge, überall kommen die Vorschläge, das müssen wir lösen. Aber der Prophet sagt, alle, die das lösen wollen, denen geht's wie ein Stämmstein, an dem sie sich wundreißen. Das war ein Trainingsgerät antiker Athleten. Heute haben wir dafür Hanteln und Maschinen in den Folterkammern der Neuzeit, wie man die Bodybuilding-Shop ja mit Recht bezeichnen muss. Denn die haben weniger Muskeleffekt, das hängt mit dem Kopf zusammen. Da tickt es, da will man mehr sein und was sein und sonst was. Aber gefährlich wird es, wenn man sich überschätzt. Ich habe das selber mal erlebt. Mein Neffe hat einen großen Bodybuilding-Shop mit 150 Maschinen. Sagt Detlef, was willst du schon mit? Ja, das ist die Power des Opposing-Shows. Der hat schon so viel gewonnen. Ich sage, so fängt es im Kopf an. Dann guckt er mich immer komisch an. Aber das stimmt. Ja, und als er anfing, da sagte er, Onkel Richard, komm mal, ich habe hier eine Streckbank. Ich sage, was ist das denn? Ja, muss ich mal drauflegen, dann kannst du ja da das Gewicht stemmen. Nun, ich habe in meiner Jugendzeit im Hamburger Hafen gearbeitet und bin schwere Arbeit gewohnt. Damals hatte ich kein Problem, einen Amboss, das ist eine massive Unterlage für Schmiede, wegzutragen, wiegt gut 100 Kilo. Und dann dachte ich, naja, gut, ich habe mich drauf gelegt, habe die Hantel hochgestemmt und er zieht die Sicherungsstifte raus. Ich dachte, was hast du denn jetzt vor? Ja, halt mal. Ja, eine Zeit lang habe ich auch gehalten. Aber irgendwann erlahmen die Kräfte und dann kam das Ding da immer näher, bis ich es auf der Brust hatte und begann den Brustkorb zusammen. Und ich sagte, Detlef! Und er stand dabei und lachte nur, bis er dann endlich da half und wieder in die Arretierung zurückführte. Seitdem verstehe ich, wie das ist, wenn man einen solchen Stein, wie er hier genannt wird, einem Stemmstein, meint, das lupfen wir. Und so geht es im Augenblick der Politik. Es wird keine politische Lösung geben. Das dürfen wir vom prophetischen Wort in aller Klarheit sagen. Es wird Zwischenlösungen geben, wie Zwei-Staaten-Lösungen. Es wird, wer weiß, was alles noch geben, aber letztlich wird der Stemmstein alle Nationen letztlich auf die Füße fallen. Die UNO und der Sicherheitsrat ist zunehmend nur noch Parlament, Palaverment, wie manche dann auch in Anlehnung an ein nicht so positives Wort diese Veranstaltung nennen. Alle, die das lösen wollen, die werden sich wundreißen. Und dann geht es weiter. Und alle Nationen der Erde werden sich gegen Jerusalem verwandeln, werden sich dagegen stemmen. Das ist zunehmend zu sehen an amerikanischen Universitäten, die ja die Aufgabe haben, Demokratie zu vermitteln. Haben wir massive Zunahme des Antisemitismus. Das Gleiche in England, auch an unseren Universitäten, an anderen. Leute, die da den Kopf trainieren wollen für zukünftige Führungsaufgaben. Heute Morgen gerade in einem Kommentar höre ich, der Antisemitismus wird zunehmend gesellschaftsfähig. Natürlich als Israel-Kritik. Natürlich als Kritik, was in Gaza ist, natürlich als Kritik. Man muss ja immer andere Benennungen finden, denn allzu deutlich darf man das ja nicht machen. Alle Nationen werden sich zunehmend dagegen wenden. Ist es nicht erschreckend, dass Deutschland nach der Geschichte, die wir hinter uns haben, jetzt zunehmend politische Strömungen haben, die gesellschaftsrelevant sind, die auf Wahlzetteln stehen werden. Alle Nationen werden sich gegen Israel versammeln. Aber Gott sagt weiter, in Vers 9 lese ich, und es wird geschehen, an jenem Tage, da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Man hat Furcht vor einem Weltkrieg. Im Augenblick fokussiert sich das auf die Ukraine. Wie weit dürfen wir helfen? Wie weit können wir da Waffen liefern, ohne Kriegspartei zu werden? Und vieles, vieles andere mehr. So tragisch das alles ist, aber das ist Begleitmusik zu dem Geschehen im Nahen Osten. Und wenn Gott sagt, alle Nationen werden sich gegen Jerusalem, gegen Israel wenden. Dann wird das unterstützt durch die Aussagen vieler anderer Propheten und auch der Offenbarung. Die Offenbarung spricht von einem Heer von 200 Millionen, das von Norden her den ganzen Nahen Osten samt Israel aufrollen wird. Von Norden her. Iran, Irak, Gog und Magog. All diese Benennungen, wenn wir die verfolgen in den Angaben griechischer Geographen, dann sind das die Gebiete der Türkei, des Iraks, des Irans, der Skythensteppe, des heutigen Kasachstans, der anderen islamistischen Stans, Usbekistan, Tadschikistan und wie sie sonst alle heißen, Stan ist ja immer Herrschaft. Und zugleich heißt es, den Königen und Mächtigen von Osten her wird der Weg bereitet. Die volkreichsten Reiche sind Indien und China. China nimmt eine indifferente Stellung ein und nutzt die Schwierigkeiten, seine eigene Position zu verstärken. Indien ist zwar in vielem ein bitterarmes Land, zugleich aber ein Land von Milliardären, die in der IT-Branche ganz führende Positionen einnehmen. Und der Ministerpräsident ist ein Hindu-Nationalist, der alle anderen Religionen aus dem Lande verdrängen will, um dem Götterheer von 300 Millionen Hindu-Göttern wieder Respekt zu verschaffen. Man hält es im Kopf nicht aus, wenn man allein diese Fakten nennt. Aber so schrecklich es kommen wird, und es wird schrecklich kommen für Israel, wir müssen nüchtern bleiben. Da hilft alles Fahnenschwenken auf Israel-Konferenzen nichts. Da hilft alles Gebieten nichts und was sonst so veranstaltet wird von wohlmeinenden Leuten. Es wird wie ein Strom kommen. Ja, in Kapitel 14 steht geschrieben, es wird sogar Jerusalem schon zur Hälfte eingenommen sein. Dann aber wird Gott eingreifen. Dann aber werden die Füße dessen, durch den Gott Geschichte macht, und das ist kein anderer als sein Sohn Jesus Christus. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Durch ihn handelt Gott im Heil und im Gericht. Seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Er wird sich spalten, heißt es dort, Kapitel 14. Die Überlebenden werden durch dieses entstehende Tal fliehen. Und wenn wir dann Hesekiel 38, 39 lesen, dann wird dieses riesige Heer fallen und ihr Fleisch wird am lebendigen Leibe zu verwesen beginnen. Viele denken an den Einsatz atomarer Waffen, biologischer Waffen. Mag sein, aber wenn Gott eingreift ins Zellgefüge eines Menschen, denn das hat er geschaffen, dann treten diese Dinge lebenszerfallender Momente auf, die auch kein Mediziner, keine Therapie und nichts aufhalten kann. Zugleich aber lesen wir dann davon, Vers 9, es wird geschehen an dem Tag, da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Aber über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Das ist das Eingreifen Gottes, wenn er seinen Geist der Gnade ausgießt. Viel größer, viel nachhaltiger, viel tiefer wirkender sind die Kräfte und Mächte der unsichtbaren Welt, die wir nicht wahrnehmen und sehen können. Wir sehen nur das menschlich Machbare. Wir sehen nur das Materielle. Wir sehen nur militärische Macht. Wir sehen nur wirtschaftliche Großmacht. Wir sehen nur all diese Dinge. Aber das ist nicht die entscheidende Ebene. Die ist in der unsichtbaren Welt. Und hier heißt es, gegen all das Wirken dämonischer Mächte und Kräfte wird Gott seinen Geist der Gnade ausgießen über Israel in seiner Blindheit, wie Paulus es sagt. Sie haben eine Decke vor ihren Augen, sie erkennen das nicht. Aber dieser Geist der Gnade wird ausgegossen und es wird ein Geist des Flehens sein. Geist der Gnade, das ist Gottes Wirken. Geist des Flehens ist unsere Antwort darauf. So ist Gottes Heilsweg. Wenn er den Geist ausgießt, kommen wir zur Erkenntnis unserer Verlorenheit, Hoffnungslosigkeit, Auswegslosigkeit. Und wenn wir aus dieser Situation des Geistes der Gnade, dass Gott sich uns wieder zuwendet, uns im Gebet und Flehen an ihn wenden, dann wird Gott wirken. Und so wird es auch hier abschließend mit Israel geschehen. Leider hat die christliche Kirche im Laufe der Geschichte eine eigenartige Theologie entwickelt. Die Theologie, dass Gott Israel endlich verworfen hat und wir als Gemeinde das neue geistliche Israel sind und uns gelten alle Verheißungen. Das ist eine absolute Verdrehung biblischer Botschaft. Paulus sagt, es ist Israel zum Teil Blindheit widerfahren. Aber es wird eine Zeit kommen, wo Gott das ändert. Und dann wird Israel in Jesus Christus am gleichen Heil teilhaben, wie auch wir schon als Gemeinde. Er wird den Geist der Gnade des Flehens ausgießen. Und dann in Kapitel 13, Vers 1, an jenem Tage wird für das Haus Davids und die Bewohner Jerusalem eine Quelle geöffnet sein gegen die Sünde und gegen die Befleckung. Kein Tempel mehr, keine Opfer mehr, keine Priester mehr, keine Sakramente, keine heiligen Handlungen, keine Lossprechung von Sünden, was die Religion und eine verirrte Kirche daraus gemacht haben. Nein, dann wird eine Quelle da sein gegen die Sünde und gegen die Befleckung. Sie werden den sehen, in den sie gestochen haben. So heißt es dort in Vers 10. Sie werden den sehen, in den sie gestochen haben. Als Jesus von den Toten auferstand, da war vom Tod keine Spur mehr. Er ist das Leben. Aber was war an seinem Leibe erkennbar? Die Wunden seines Leidens, an Händen, Füßen, an seiner Seite und an seinem Haupt. Das ist das Kennzeichen des Christus als der Sieger. Wir haben das Kreuz zu sehr in der Symbolik in unserem Hinterstübchen. Christus kommt nicht wieder mit dem Kreuz in der Hand oder einer goldenen Kette um den Hals. Er kommt wieder mit diesen Zeichen. Für alle jüdischen Exegeten ist dieser Text ein Horror. Sie versuchen, dort zwischen den Konsonanten weitere Vokale einzufügen, um zu anderen Lesarten zu kommen. Aber alle Manuskripte, die vorhanden sind, und die biblischen Texte sind besser belegt als jedes andere Schriftstück der Antike. Das wollen viele nicht wahrhaben, aber es ist so. Der Text spricht, sie werden den sehen, in den sie gestochen haben. Und das wird durch den Geist der Gnade deutlich werden. Sie werden flehen, sie werden Vergebung der Sünden kommen und dann wird Christus seine Herrschaft antreten und für Israel werden sich sowohl für Volk als für Land alle Verheißungen erfüllen, die viele schon jetzt in Anspruch nehmen. Diese Verheißung gelten im Zusammenhang mit dem Wiederkommen, mit dem Wirken und Regieren des Messias. Was hat das mit uns als Gemeinde zu tun? Was hat das mit uns zu tun, die wir heute Abend mal feiern? Oh, sehr viel. Jesus sagt in Lukas 21, wenn ihr seht, dass alle diese Dinge beginnen, das sagt er den Jüngern, der Kern- und Keimzelle der Gemeinde, wenn ihr seht, wir sollen die Augen nicht zumachen vor diesen Dingen. Mir sagen einige Leute, ich sehe keine Nachrichten mehr, ich lese keine Zeitung mehr, das ist ja nicht auszuhalten. Nur das wie ein kleines Kind, das meint, wenn es die Augen zumacht, dann sieht es keiner. Wenn ihr diese Dinge seht, wir sollen nicht Realitätsverleugner sein. Wir müssen aber auch nicht von Furcht überwältigt in Panikreaktionen verfallen. Wenn ihr das seht, so erkennt, wenn die Dinge beginnen, nicht wenn das alles schon vollendet ist, dann ist jeder schlauer. Wenn ihr seht, dass die Dinge beginnen, dann erhebt eure Häupter. Welch ein positiver Ausdruck. Nicht mehr nur auf die eigenen Zehenspitzen zu schauen, nicht nur auf das, was unmittelbar vor Herrn Stolperstein liegt, sondern den Blick aufzuheben und zu sehen auf den, der da kommt. Weil wir so vergesslich sind, hat Christus auch das Abendmahl eingesetzt, um uns an das Heil zu erinnern. Im Abendmahl wird das Heilsgeschehen nicht wiederholt, wie die römisch-katholische Kirche lehrt. In der Transsubstantiation, wie dieses schlichte theologische Wort für diese Kernirrlehre heißt. Nein, es ist ein Erinnerungsmahl an das Geschehen. Brot bleibt Brot und Wein bleibt Wein. Es ist ein Gedächtnismahl. Aber, nun kommt das zu, so oft ihr das tut, verkündigt ihr den Tod, das Erlösungswerk des Herrn. Und dann sagt Paulus, das tut, bis er wiederkommt. Das Abendmahl ist eine nicht nur Erinnerung, ausgeprägte Einsetzung Christus für die Gemeinde, sondern ist eine Ausrichtung in die Zukunft, weil wir dadurch erinnert werden, der Herr, der uns erlöst hat, ist unser Herr, der Herr auch über alle Wirrnisse der heutigen Zeit und Geschehen sind, was immer in der Weltgeschichte und in der Heilsgeschichte und im Vorderen Orient geschehen wird. Und ich muss kein Prophet sein, um euch zu sagen, die nächste Zeit wird uns laufend mit weiteren Kriegskatastrophen und sonstigen Meldungen hoffentlich nicht überraschen und in Verwirrung setzen, sondern als Bestätigung sehen. Wenn ihr seht, dass die Dinge beginnen, dann erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. In all dem Druck und Verwirrung, in all dem, was sich auch uns so auf die Seele und auf das Herz legt. Wir sind ja keine heiligen Statuen, die weiter keine Gefühle haben, sondern nur den Kranz der Heiligkeit um den Gipskopf tragen. Nein. Wir sind Menschen mit all den Schwankungen und Reaktionen, die im Menschsein verankert sind und reagieren auf die Ereignisse. Dann erhebt eure Häupter, denn die Zeit der Erlösung ist nahe. Abendmahl feiern heißt, die Häupter erheben. Abendmahl feiern heißt, im Bewusstsein, dass Christus Schuld und Sünde überwunden hat. Abendmahlfeier heißt, dass Gott in seinem Sohn Gericht geübt hat. Und jeder, der dahin flieht, auf den wartet nicht mehr das Gericht. Aber wer das leugnet, der steht unter der totalen Konsequenz der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Und die Frage, wie kann Gott das zulassen, ist so unberechtigt wie irgendetwas, ist nur eine Frage für Denkfaule. Wir sollten lieber fragen, wie kann Gott es zulassen, dass es uns so gut geht? Das ist die berechtigte Frage. Alles andere sind Scheinargumente von Denkfaulheit, Denkverweigerung, aber man muss es sagen, auch Denkblindheit. Weil die Bibel sagt, der Feind der Finsternis verfinstert auch die Gedanken der Menschen. Wenn wir Abendmahl feiern, dann erheben wir unsere Häupter, blicken weg auf Jesus und wissen, er kommt wieder. In dieser Hoffnung lebten die ersten Christen. Die grüßten sich nicht mit IV, Moin Moin oder sonst wie was, sondern ihr Gruß war was? Maranatha, unser Herr kommt. Unser Altbundespräsident, Dr. Gustav Heinemann, den ja einige nannten, Dr. Gustav Heinemann, er war ja sehr volksnah, aber er war ein entschiedener Christ, der hat gesagt, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Solches tut, so oft ihr davon esst und trinkt, im Gedächtnis an den Herrn. Solches tut, so oft, wir sollten es regelmäßig feiern, und so oft ihr das tut, macht es, bis dass er wiederkommt. Wir sind zielgerichtet nach oben. So, ich sage jetzt Amen, ich bin jetzt gerade im Thema drin, und das könnte noch, wer weiß, wie weit gehen, aber weiter hat es der Herr nicht aufgetragen, und wir wollen